Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich bin heute zu Gast bei Hamadou Dipama. Herr Dipama ist Referent für Antirassismus und Antidiskriminierung bei Agavi und war am 1. Juni Wochenende 2022 beim 4. NSU-Tribunal in Nürnberg. Das NSU-Tribunal ist ein Projekt des Aktionsbündnisses NSU-Komplex auflösen in einem Zusammenschluss aus Initiativen in ganz Deutschland, die solidarisch mit den Betroffenen des NSU-Terrors verbunden sind. In diesem Podcast gehen wir davon aus, dass Sie wissen, dass der NSU, also der nationalsozialistische Untergrund, Deutschland über Jahre terrorisiert hat und viele Verletzte sowie 9 Mordopfer gefordert hat. Diese sind Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michel Kiesewetter. Diese Mordserie wurde über Jahre nicht als solche erkannt und wurde erst durch die Selbstenttarnung 2011 öffentlich. Wenn Sie mehr über die Fehler der Behörden wissen möchten, dann hören Sie unsere Podcast-Folge 25 mit dem Journalisten Jonas Miller. Der Link dazu und der Link zu weiteren Informationen finden Sie in den Shownotes. Jetzt aber zu unserem Podcast-Gast Herr Dipama und dem 4. NSU-Tribunal, das unter dem Motto Anerkennen, Aufklären und Verändern stand. Herr Dipama, wie haben Sie denn das Event empfunden?
Ja, ich habe den Event sehr, sehr gut gefunden. Muss ich sagen, gleich nach der Veranstaltung, nach dem Ganzen, hatte ich zwei unterschiedlichen, Feedbacks, oder Gefühle. Zum einen positiv, dass es so viele engagierten Organisationen und Initiativen sich in Nürnberg gefunden haben und auch die OrganisatorInnen, was für eine großartige Arbeit sie in Nürnberg geleistet haben, beziehungsweise davor für die Vorbereitung, um sowas auf die Beine zu stellen. Ich war sehr, sehr begeistert. Ich fand sehr, sehr positiv, dass unterschiedlichen Aspekte da wirklich zu hören, zu sehen waren. Und auch, dass die betroffenen Familie die Gelegenheit bekommen, sich zu vernetzen, weil das sind einigen wussten nur vom Namen voneinander, aber hatten nicht die Gelegenheit, miteinander zusammen zu sitzen, in einem Ort zu sprechen, über ihre Schmerzen, Gemeinschaftsschmerzen, das sind unterschiedliche Schmerzen, aber was ist gemeinsamer Schmerzen, und zu sprechen, das ist sehr wichtig. Und deswegen auf der anderen Seite wirklich sehr bedrückend auch, deswegen die zwei Gefühle, positiv und der Negatives. Bedrückend, weil wenn man hört, was die Betroffenen so viele Jahre danach noch zu kämpfen haben, dass sie noch keine Unterstützung auf Seiten des Staates, oder auf staatlichen Seite, das macht mich schon sehr traurig. Ich denke, lernen wir als Gesellschaft wirklich von unseren Fehlern in der Vergangenheit? Und wenn wir nicht von unseren Fehlern lernen, warum denn nicht? Und das sind sozusagen auch offene Fragen, zwei unterschiedliche Gefühle, positiv und negativ, und mit offenen Fragen, die ich mitgeschleppt habe.
Sie haben selber als Redner auf einer Veranstaltung teilgenommen. Was war das denn für eine Teilveranstaltung?
Ich war als Redner bei der Veranstaltung, bei der Podiumdiskussion. Der Titel war Rechte Gewalt in Bayern, Geschichte, Aktualität und Gegenstrategie. Also das war der Aspekt Bayern, dass wir unterschiedlichen und AkteurInnen, also die auf dem Medienbereich, Sie haben vorhin Jonas genannt, die ich sehr schätze in seiner Ansätze, weil wenn ich das sage, also ich bleib ein bisschen kurz da, um zu sagen, warum ich das so gerade gesagt habe, weil die Medien haben auch während den NSU auch eine negative Rolle gespielt. Wir wissen, wie die Berichterstattung gelaufen ist. Wir wissen, welche Begriffe benutzt werden, Dönermörder und so weiter, als Resultat, was die Medien uns abserviert haben. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass ein Journalist wie Jonas ganz anders, also in einer aufklärerischen Ebene unterwegs ist und uns mehr Infos oder die BürgerInnen richtigen Infos, mehr Infos zu geben. Ansonsten, auf unserem Podium war ja auch VertreterInnen von NSU Watch, die auch eine sau wichtige Arbeit tun. Wir haben Robert Andreas, auch aus München, von AIDA, den Archiv von den rechten Strömungen, sag's mal, hier in Bayern, aber auch ganz Deutschland. Und diesen unterschiedlichen Sichtweise und Konstellation, die wir als PodiumrednerInnen, glaube ich, dass das schon beigetragen hat, um die Situation ein bisschen klarer darzustellen. Und dass wir auch gemeinsam mit den TeilnehmerInnen gucken, was ist die aktuelle Situation. Natürlich, über die Vergangenheit haben wir auch viel gesprochen, aber für mich war sehr wichtig, dass wir über die jetzigen Situation und wie gehen wir damit um. Zum Beispiel, meine Kritik ist ja so, dass wir in Bayern, aber nicht nur in Bayern, oft den rechtsextremen Ecke, nur den rechtsextremen Ecke als Fokus haben. Das Problem ist aber größer als das. Und für mich, ich sehe das sogar an Denkfehler. Das ist für mich sogar ein Denkfehler, weil es suggeriert, es sind nur ein paar Gruppen sozusagen am Rand der Gesellschaft, die Probleme sind für uns als Gesellschaft. Ein paar Verrückte am Rand der Gesellschaft, die das zu machen. Aber das Problem ist tiefer als das. Das Problem liegt mittel und tief in unserer Gesellschaft. Nämlich der Rassismus. Der Rassismus, die in unserer Mitte der Gesellschaft tief verankert ist. In die Institution, in die Strukturen. Also NSU, wir wissen, was bei den Sicherheitsbehörden gelaufen ist. Und deswegen, es ist für mich sehr wichtig, dass wir natürlich im Blick behalten, was die organisierten Gruppen der Rechten tun, aber nicht als das Einzige, sondern auch dafür zu sorgen oder den Augen drauf haben, wie läuft es in unsere Institutionen und Strukturen und in unserem Gesellschaft allgemein. Noch ein Punkt, warum ich das so sage, um das zu bekräftigen, wie wichtig es ist, der Rassismus in der Mitte der Gesellschaft wirklich als das größte Problem zu sehen. Nach dem NSU, die unterschiedlichen Anschläge, die wir leider erleben müssten, das sind von Menschen ausgeübt worden, die man nicht im Blick hatte. Die hatten zwar ein gewisser Kontakt, also natürlich, das sind keine Einzeltäter. Die waren auch irgendwo involviert. Aber nicht die Strukturen, die man den Augen drauf hatte. Und deswegen ist wichtig, nicht nur diejenigen, die man kennt, die organisieren sich hier, um die nur denen den Fokus zu legen, sondern eigentlich überall.
Damit sprechen Sie ja auch genau die Forderungen an, die das NSU-Tribunal auch immer hatte. In dem ersten NSU-Prozess, der damals 5 Jahre gedauert hatte, wurden die drei Haupttäter als EinzeltäterInnen ja dargestellt und überhaupt nicht das Netzwerk beleuchtet, in dem das Ganze eigentlich stattgefunden hat.
Ja, deswegen bekräftige ich trotzdem meine Kritik. Es mag zwar, dass das auch eine Förderung da ist, aber es reicht nicht, nur eine Förderung zu machen. Das heißt, wir müssen ja selber als, sage ich mal, AntirassistInnen-Organisation, als AntifaschistInnen oder einfach als aufgeklärte Menschen, ja, die oder BürgerInnen, die einfach für eine offene Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft sich ansetzen, müssen aktiv werden, ja, und zwar in die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung. Weil wenn sie aktiv da sind, da werden sie auch den anderen auch sehen und auch da aktiv werden, wenn irgendwas los ist. Aber wenn sie andersrum das machen, erstmal nur auf dem extremen Ecke, dann vergessen sie den sogenannten Kleinigkeiten, die eigentlich keine Kleinigkeiten sind. Und das ist, was ich meine, ja. Das ist so, es ist schwierig irgendwie, das sehr verständlicher irgendwie rüberzubringen. Aber es ist mein Ansatz, den ich versuche, seit so vielen Jahren in meiner Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel höre, auch auf der politischen Ebene, Rechtsextremismus ist das größte Gefahr unserer Gesellschaft, dann sage ich, das ist falsch. Das ist falsch. Der Rassismus ist das größte Gefahr unserer Gesellschaft. Und Rechtsextremismus ist die Spitze des Eisberges. Und so müssen wir es sehen. Und wenn wir das nicht verstehen wollen, dann glaube ich, das wird schwierig, eine Lösung wirklich von unserem gesellschaftlichen Problem zu finden. Das ist eine Gefahr für die Demokratie. Und wenn wir das nicht so sehen, dann denke ich, es wird schwierig.
War das auch das Ergebnis von Ihrer Podiumsdiskussion damals oder hatten Sie da noch andere Punkte mit den PodiumsdiskutantInnen?
Nee, wir hatten schon mehrere Punkte, ja. Wir hatten mehrere Punkte, es ging ja auch um, also Sie haben ja gerade auch gesprochen, die MittäterInnen, die eigentlich noch rumlaufen. Das NSU-Prozess, den wir in München gesehen haben, für mich war einfach eine Prozessshow, die nichts viel gebracht hat. Deswegen sagen wir kein Schlussstrich. Es muss vieles noch gemacht werden. Es muss Untersuchungsausschüssen noch zustande kommen, weil einige Geschehen noch aufgeklärt werden müssen. Und da war auch ein ganz starker Punkt in unserer Diskussion auf dem Podium, weil wir zum Beispiel Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung direkt betroffen sind, ja, wir laufen, wir leben einfach mit Angst. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann, wenn ich ab 22 Uhr, 23 Uhr irgendwo auf dem Weg nach Hause, ich bin nicht ganz, ich laufe nicht ohne Angst. Und erst dann, wenn ich zu Hause bin, ja. Und oft, also vielleicht einfach mit diesem Angstreflex in die letzte Zeit, muss ich noch absperren, wenn ich zum Beispiel in mein Zimmer reinkomme, was ich früher nicht gemacht habe. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass es Menschen gibt, RassistInnen gibt, Rechtsextremen gibt, die und sogar Menschen auf der Sicherheitsbehörden, die den NSU mitgeholfen haben oder als MittäterInnen sind, die heute rumlaufen. Das kann sogar einer deiner Nachbarn sein. Das wissen wir ja nicht. Und wir sehen auch, wie die schrecklichen Geschehen in vor ein paar Jahren immer wieder sich häufen. Olympia-Einkaufszentrum in München. Wie kannst du es einfach vorstellen, dass du in einen McDonald's sozusagen reinkommst und nie wieder rauskommst? Wie viele Menschen haben wir da in München verloren? Wir reden über Integration, Aber wir befinden uns in einer Situation, wo wir nicht mal gemeinsam feiern können, ja. Also, sprich, der Rassismus und türkische Politik und so weiter. Viele Jugendlichen mit Rassismuserfahrung können in bestimmten Lokal nicht reinkommen, ja. Oder fühlen sie sich dort nicht willkommen. Ja. Und sie sind geschwungen irgendwo in eine Shisha-Bar oder so, wo sie, sag ich mal, sich zu Hause fühlen. Ja? Und sowas passiert wieder, wie es in Hanau passiert. Das heißt, egal wie, haben wir nirgendwo, wo wir uns sicher fühlen können. Und stellen Sie sich vor, dass man mit so einem Angstgefühl lebt. Das ist kein Leben. Das ist kein Leben. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Hilferuf für uns, für Menschen, die, ja, von diesem Problem, ja, sag ich mal, ausgesetzt sind. Und das war auch ein wichtiger Punkt in unserer Diskussion.
Haben Sie noch andere Veranstaltungen besucht an dem Wochenende oder waren Sie nur bei Ihrer eigenen mit dabei?
Nein. Ich war natürlich schon bei vielen anderen Veranstaltungen. Unter anderem, es gab ja auch einen Raum auch für Betroffenen, die ich teilgenommen habe. Unter anderem war die Initiative Uricalo da, da war die Initiative von der Familie aus Hanau, aus Kassel und wie es vorhin auch den Münchner Olympia-Ankaufzentrum, also die Opferfamilie. Also da war ja auch sehr wichtig, weil das ein gewisser auch ein Self-Empowerment-Raum war. Ich war aber auch am Abend in den großen Plenum, wo die betroffenen Familie ihre Geschichte erzählt haben. Und das war sehr bedrückend. Ja. Und es ist wichtig, dass wir das auch mitnehmen. Wie lebt diese Familie heute noch nach diesem schrecklichen Geschehen, dass die ihre Familienangehörigen verloren haben? Und nach das sie sogar von den Sicherheitsbehörden vom Opfer zu Täter gemacht wurden, wie lebt man mit so einer Situation? Also das sind auch, da war Erfahrung, ja, schmerzhafter Erfahrungsaustausch, die für mich in so einem Rahmen sehr, sehr wichtig war.
Es wird sicher ja nochmal nächstes NSU-Tribunal stattfinden. Warum würden Sie den Menschen empfehlen, dorthin zu gehen?
Es gibt tausende Gründe, ja, dass ich alle, die uns zuhören, empfehlen möchte, dorthin zu gehen. Zum einen ist es einfach wichtig zu erfahren, in welcher Situation leben wir als Gesellschaft. Weil, warum habe ich vorhin gesagt, wir Menschen, die direkt von Rassismus betroffen sind, ja, und nicht nur von Rassismus betroffen, weil von Rassismus betroffen sind wir alle in die Gesellschaft, alle, die uns jetzt zuhören, egal in welcher Couleur und so du bist, ist von Rassismus betroffen. Direkt betroffen ist anders. Aber das macht was mit uns als Gesellschaft auch. Und deswegen müssen alle sich dafür ansetzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Respekt miteinander, Solidarität miteinander gelebt wird. Und in so einer Veranstaltung wie den NSU-Tribunal, da erfahren die TeilnehmerInnen sehr viel und wie sie sich engagieren können oder wie sie sich sozusagen einfach in ihrer Nachbarschaft solidarisch miteinander leben können. Aber auch wichtig, um zu wissen, direkt Betroffenen, wie kann man die behilflich sein? Oder einfach um zu erfahren, ja, über diesen Menschen, welche Schmerzen die mit sich tragen, um, ja, was soll ich sagen? Natürlich kann man ja nicht, man kann es nicht direkt empfinden, ja, wenn man sowas nicht erlebt hat. Das kann niemand. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir schon ein bisschen nah zu diesen Menschen, um zu empfinden, was nicht zu empfinden, sondern ich weiß nicht, welchem Wort ich jetzt nutzen kann, ja. Und das hilft uns, ja, sag ich mal, unserem Umgang ja auch mit anderen Menschen und auch mit diesen Menschen, die unsere Solidarität nach wie vor benötigen. Das ist sehr wichtig. Aber ein wichtiger Punkt ist ja auch, es muss Zivilcourage, es muss mehr Zivilcourage in unsere Gesellschaft. Wenn wir wirklich unsere Demokratie oder die Demokratie, die da ist, wirklich beibehalten wollen oder schützen wollen. Weil es bezeichnet Demokratie genauso wie ein Ei. Also man muss es nicht so fest halten, aber auch nicht viel zu locker, weil wenn das runterfällt, dann ist kaputt, da kannst du nichts mehr. Ja, und wir sehen Beispiele aus anderen Ländern. Wollen wir, dass die Situation auch hier so wie anderen Länder werden? Aber der Vergleich ist aber nicht nur mit anderen Ländern. Wir brauchen nur die Vergangenheit Deutschland gucken, wie es hier gewesen war. Wollen wir das wieder erleben? Nein, das glaube ich nicht. Und das ist die Verantwortung von jedem von uns in der Gesellschaft. Und deswegen eine Veranstaltung wie diese, den NSU-Tribunal, die hier in Nürnberg stattgefunden hat, sollte jeden Mensch interessieren.
Eine Forderung ist ja auch das Aufklären dieser NSU-Thematik. Was macht es denn für den Unterschied, wenn man die Verbrechen, auch wenn die jahrelang zurückgelegen sind, was macht es für den Unterschied, wenn man die jetzt noch aufklärt?
Ich werde das nicht über Unterschied sprechen, sondern für mich ist es, weil es Aufklärung noch nicht gab. Die Aufklärung hat noch nicht stattgefunden. Und deswegen werden wir nichts aufgeben, bis es wirklich aufgeklärt werden. Also, das ist eine Vergangenheit, die nicht vergangen eigentlich ist, die noch da ist, die gegenwärtig ist. Und die Auswirkung spüren wir immer noch heute. Ja? Also, dann ist nicht nur was passé, sondern das ist was Aktuelles. Und deswegen, es ist für mich kein Vergleich, sondern es ist eine stetige, ja, sag's mal, Situation. Und wir als AkteurInnen, und ich hoffe nicht nur die AkteurInnen, sondern an großen Massen von BürgerInnen endlich kapieren, dass wir aktiv werden, dass was wir in einigen Städten erlebt haben, nicht weiter erleben in weitere Städten. Ich will nicht mehr, dass wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder sozusagen das Olympia-Einkaufszentrum oder Hanau ist ja wieder Vergangenheit, haben wir wieder ein neues, ja, die wir trauen mit. Nein, wir sind jetzt satt davon. Wir haben so viel verloren. Wir haben so viele von unseren Familienangehörigen verloren, von unseren FreundInnen verloren. Das reicht. Wir können nicht immer weiter trauen. Nein. Und das liegt an der Verantwortung in jedem von uns. Ja. Und deswegen die Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist. Und das ist für mich keine Aufklärung nur von irgendwas, die vergangen ist, sondern die auch noch aktuell ist.
Um da wieder auch die größten Ereignisse rauszugreifen, in den letzten 4 Jahren, also quasi nach dem Ende des ersten NSU-Prozesses, sind bei rechten Anschlägen 22 Menschen ums Leben gekommen. Herr Diepam hat da schon angesprochen, das OECM in München sind 9 Menschen ermordet worden, in Kassel eine Person, in Halle 2 Personen und in Hanau 10 Menschen. Wo soll das hinführen?
Und das sind auch die wir wissen. Das sind die Großen, die wir wissen. Es passiert einiges, die nicht als so erkannt sind, ja, die nicht als rechten Mord erkannt werden. Wir haben als schwarze Community hier in Deutschland Fälle von Menschen, die im Krankenhäuser also tot sind, die eigentlich ungeklärt sind, ja, warum sie tot sind, ja, wenn einige mit ja, sag es mal, falschen Medikamenten und so weiter gegeben werden, ja, Fehler kann passieren, aber wir wissen ganz genau, dass in die Institution, in den Strukturen, ja, diesen Menschen verachten, ja, auch diejenigen, die Menschen verachten, Ansichten vertreten, auch da vertreten sind. Ja, also das müssen wir, und das Gefahr, die Gefahr, die wir haben, oder den Angst, warum ich vorhin gesagt habe, dass wir mit einer großen Angst leben. Es ist nicht nur durch ein Gewehr sozusagen getötet zu werden, sondern wir wissen, es gibt viele Methoden, ja, die man uns sozusagen, die uns die ganze Zeit umbringt. Wir haben so viele Fälle, die wir nicht erklären können. Ja, warum ist das bei diesem Mensch passiert? Warum ist das bei dieser Frau passiert? Warum ist bei diesen Mädchen passiert? Bei diesen Jugendlichen passiert? Ja. Also, wie gesagt, die Situation ist schlimmer als das. Ja? Also, wir haben nicht nur, glaube ich, nicht nur die 22 Menschen seit dem Ende des NSU-Prozesses erlebt oder trauen müssen, sondern es gibt auch eine Dunkelziffer. Es gibt auch eine Dunkelziffer, die leider, ja, nicht
viel zu hoch ist.
Genau, ja.
Jetzt gibt's nach dem NSU, sagen ja viele, dass der NSU einen richtigen Samen auch gesät hat in der Gesellschaft für rechten Terror, und es haben sich unterschiedliche Nachahmungsgruppen gebildet, unter anderem NSU 2.0. Da läuft aktuell das Verfahren mal wieder gegen eine einzige Person in Frankfurt, der 116 Drohbriefe verschickt hat oder zumindest als alleinige Person verschickt haben soll. Auch wieder von Polizeicomputern abgerufen, auch wieder durch diverse Unterstützungsmechanismen möglich gemacht. Was ist denn so das aktuelle Gefährdungspotenzial durch solche Gruppierungen wie NSU 2.0?
Ja, die Gefahr ist sehr groß. Ja, Gefahr ist sehr groß. Also das NSU 2.0 ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja mehr als das. Die Todesliste hatten wir ja auch kurz vor ein paar Jahren darüber gesprochen, ja, wo aktive Menschen auf der Zivilgesellschaft und Politik auch in dieser Liste waren. Also die 189 ist ja die, aber davor sogar gab Todesliste, Organisationen, Initiativen, die in dem Bereich Antirassismus, gegen Rechtsextremismus aktiv sind, ausgelistet worden von rechten Gruppierungen und auf direkte Szene, ja, und bis hin bei den Sicherheitsbehörden, ja, oder wo die Sicherheitsbehörden auch ganz aktiv, ja, auch dabei waren mit Chatsgruppen und so weiter und so fort. Also, es ist, wie ich es vorhin gesagt habe, die Gefahr ist groß. Die Gefahr ist groß, denn NSU wird sozusagen natürlich von diesen Zielgruppe, sag ich mal, den Rechtsextremen als Symbol auch genommen. Ja, also, wir wissen auch warum, weil sie geschafft haben, ihre menschenverachtenden Ansichten umzusetzen, und zwar sogar mit Unterstützung staatlichen Mittel und so. Und das macht ein gewisses Symbol auch für diese Menschen. Deswegen auch die Benutzung sozusagen des NSU 2.0, ja, das ist für die symbolisch. Und man muss auch wissen, dass diese Menschen genau solche Symbole suchen sich, ja. Sie brauchen gewisse Symbole, um irgendwie ihre menschenverachtenden Ansichten weitermachen zu können. Ein Beispiel davon ist, ich hatte ein Seminar in Sachsen, in Dresden, ganz genau. Da, neben unserem Seminarraum gab es einen Stromkasten, wo mit zwei Türen. Eine Tür auf der linken Seite steht HS, Hochspannung. Auf der anderen Tür steht NS, Niederspannung. Und vor der Tür, wo das NS steht, war ein Treffpunkt von Neonazi. Und da treffen sich dort mit Bier und so weiter und so fort. Und das war ihrem Treffpunkt. Und das haben wir, also an dem Tag waren sie mindestens 30. Neben dem Seminargebäude, die wir gehabt haben. Wir müssen sogar den Leiter des Seminars appellieren, dass es, wir fühlen uns gerade nicht in Sicherheit. Und dann hat der Einrichtungsleitung denen gebeten, den Platz zu verlassen. Und dann sind sie, es gab einen kleinen Parkplatz in der Nähe so, da sind sie erstmal sozusagen neben deren Autos und so rum so gestanden, wir auf dem Dach der Autos, und dort noch mindestens 15 Minuten verbracht, bevor sie losgefahren sind. Aber auch in diesen Situationen, alleine so rauszugehen zu rauchen, da hast du Angst. Was kann passieren? Es kann alles passieren. Es stimmt zwar, dass in diesem Seminar POC waren ja nicht die Mehrheit, aber es war auch ein POC dabei, die als Ziel genommen werden könnten. Und zwar jederzeit. Und es war sogar, dass nach diesem Seminar müssten wir uns organisieren für die Fahrt mit dem Bus zum Bahnhof. Also die Gefahr ist da.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Sie als Experte Seminare geben. Sie sind nämlich Referent für Antirassismus und Antidiskriminierung. Was machen Sie denn eigentlich in Ihrer Hauptarbeit?
Also meine Hauptarbeit ist, es gibt an den offiziellen Teil und den nicht offiziellen, den ehrenamtlichen Teil, die eigentlich auch sich so vermischen bei mir. Meine Arbeit besteht daran, die Kommunen zu beraten, Strukturen für die Betroffenen zu schaffen. Strukturen wie Antidiskriminierungsstelle, Beratungsstelle für Betroffenen hinzukriegen. Deswegen habe ich auch das Handbuch auch herausgegeben. Das heißt, ich bin in ganz Bayern unterwegs, versuche mit den politischen Verantwortlichen der Kommune, aber auch die Institutionen der Kommunen im Gespräch zu kommen, denen die Wichtigkeit der Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit im Gespräch zu kommen, über die Wichtigkeit der Arbeit im Gespräch zu kommen, aber auch ein gewisser Druck ja auch auszuüben. Ja, also das ist meine persönlichen, die ich persönlich sehe, ja, weil irgendwann müssen wir ja auch sehen, dass es sollte ja nicht eine, ja, freiwillige Leistung der Kommune sein, weil sie haben ja die Verantwortung dafür zu sorgen, dass BürgerInnen in ihren jeweiligen Kommunen, ja, oder in die Kommunen hier mit Sicherheit leben, beziehungsweise, dass wenn irgendwas denen passiert, dass sie wissen, wo sie sich wenden können. Und das ist aber leider nicht so der Fall. Wir haben in Bayern bis dato nur 6 kommunalen Antidiskriminierungsstellen. Ja? Das sind nur in München, Nürnberg, Erlangen, Würzburg, Regensburg und neulich Augsburg. Das ist so wenig für diesen großen Bundesland. Ja? Und wir wissen auch ganz genau, oder es ist wichtig zu erwähnen, dass die 6 Beratungsstelle auch einen Auftrag haben, nur BürgerInnen aus ihren jeweiligen Kommunen zu beraten. Das heißt, wenn irgendwas, ja, wenn ich zum Beispiel im Bayerischen Wald lebe, ja, im Regen zum Beispiel lebe, dass mir irgendwas passiert, ist die Antidiskriminierungsstelle in Regensburg nicht für mich zuständig. Ich kann dort keine Unterstützung kriegen. Also wir brauchen auch eine Beratungsstruktur in diesen Regionen. Also da versuche ich, die in den Kommunen dieses Anliegen auf den Tisch zu bringen, auf der Tagesordnung zu forcieren, damit das Betroffenen Unterstützung kriegen. Das ist eigentlich meine Hauptarbeit. Ehrenamtlich ist sowieso Tag und Nacht, ja. Das ist eine Fulltime-Job, wo Betroffenen jederzeit zur Beratung auch kontaktieren. Das heißt, ich berate Betroffenen, die eigentlich nicht in meiner offiziellen Aufgabe ist, sondern das mache ich schon seit ewig ehrenamtlich. Und das, ja, kann ich auch nicht sagen, ne, wir haben zum Beispiel keine Landesantidiskriminierungsstelle und wir als Agabi haben auch eine weitere Initiative geschaffen, nämlich ein Netzwerk, die sich heißt Netzwerk Rassismus und Diskriminierung Freies Bayern, die seit 2015 in Bayern auch versucht, aktiv in diesem Bereich zu werden und fordert auch den bayerischen Staat, aber auch Zivilgesellschaft, dass wir dafür sorgen, dass eine Landesstruktur geschaffen wird, ist bis dato alles nicht der Fall. Und ich bin auch als Vorsitzender diesen Netzwerk. Und die ganzen Anfragen, die uns kommen, kann ich nicht sagen, dass, also, wir haben noch keine Stelle, ja, also, wir können nicht machen, ja, sondern wir beraten genauso wie die Beratungsstellen, die mit 2-3 Personen Vollzeit angestellt haben. Das machen wir weiterhin seit ewig ehrenamtlich.
Wie stellen Sie sich denn eine Antidiskriminierungsstelle vor, wenn die perfekt ausgestattet wäre? Was würde die alles für Leistungen anbieten? Welche Personen würden da arbeiten?
Ja, also eine perfekte Antidiskriminierungsstelle ist ja sowieso nicht wirklich die Forderung, ja, weil wir können nicht über perfekte Antidiskriminierungsstelle fördern, wenn wir noch nicht mal also
die Unperfekten wird es auch überhaupt nicht geben.
Genau. Perfekt, wenn wir, ja, wenn wir noch nicht mal die Unperfekten wirklich überall haben, ja. Ansonsten idealerweise, ja. Also werde ich so sagen, idealerweise hätte ich natürlich gerne, wenn irgendeine Antidiskriminierungsstelle, wenn auch Menschen, die die Erfahrung machen, ja, angestellt werden, da können sie auch ihre, anhand ihrer Erfahrung wissen sie auch, wie sie anderen Betroffenen beraten können. Ich habe ja auch in meinem Handbuch auch an dieser Aspekt auch drin, in dem ich vorgeschlagen habe. Ideal ist sogar eine Mischung von nicht direkt von Rassismusbetroffenen und Rassismusbetroffenen in einer Stelle. Ja. Da können sie sich auch wirklich sich ergänzen. Nämlich derjenigen als weißer Mensch, die nicht von Rassismus betroffen ist, muss auch damit auseinandersetzen, weil Rassismus ist nicht ein Problem der Betroffenen, sondern ein Problem von denjenigen, von wo der Rassismus kommt. Ja, also, wenn du ein Problem hast, musst du auch dafür sorgen, dass du eine Lösung für dein Problem kriegst. Weil Rassismus ist kein Problem der Betroffenen. Und deswegen auch diese Mischung von diejenigen, die an die Lösung von ihren eigenen Problemen suchen sollen, ja, und diejenigen, die das ausbaden müssen. Ideal würde ich das so sehen und so wünschen, dass die Expertise der Betroffenen wahrgenommen werden, neben die Expertise derjenigen, die das Problem ihre eigenes suchen müssen, ja, genau hinzukriegen.
Sie arbeiten auch in dem Projekt Aktivierende Diskriminierungsarbeit in Bayern.
In dem Projekt arbeite ich nicht. Das arbeiten meine Kollegen da, beziehungsweise, aber wir sehen uns als Agave sowieso als, genau, also jeder Projekt ist ja für uns sehr, sehr wichtig. Und das Projekt Aktivieren ist vom Demokratieleben gefördert worden, die wir sehr, sehr auch begrüßen, dass wir diesen Förderung gekriegt haben. Und das dient, dass wir die Beiräte aktivieren, also die Zivilgesellschaft aktivieren in die Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit. Und deswegen wird auch Fortbildung und für SprecherInnen für Antidiskriminierung in die Kommunen, ja, das ergänzt sich mit der Stelle, wo ich arbeite, das Projekt, die ich habe. Ich bin beim Migranet-Projekt, ja. Genau, also wir haben als Agave mehrere Projekte und das Migranet-Projekt ist, wo ich tätig bin. Ja. Und wir ergänzen uns, weil den Sinn auch, warum auch die SprecherInnen in die jeweiligen Kommunen ausgebildet werden, ist, dass die vor Ort auch als erste Ansprechperson fungieren und auch dafür auch zu sorgen, dass in deren jeweiligen Kommune die Antirassismusarbeit vorangetrieben wird und dass eine Struktur auch geschaffen wird. Das heißt, mit meiner Tätigkeit, wenn es in einer Kommune, wo an SprecherInnen, die von unserem Demokratieleben-Projekt schon ausgebildet ist, habe ich schon einen Ansprechpartner vor Ort, die wir gemeinsam auch gucken können, wie können wir in die Stadt, ja, zum Beispiel in die Stadt Kempten, ja, dort die Situation verbessern oder Struktur schaffen. Was sind die AkteurInnen, die wir kontaktieren können? Was sind die Institutionen, ja? Was sind die politischen Verantwortung, AnsprechpartnerInnen, die wir in Pflicht nehmen müssen. Aber diese Menschen, diese SprecherInnen, die ausgebildet wurden durch unser Projekt Demokratieleben, lassen auch niederschwellige Beratung auch. Ja, niederschwellige Beratung. Es ist wichtig, das so zu betonen, weil sie können keine Antidiskriminierungsstelle ersetzen. Ja, das können sie nicht, weil als Antidiskriminierungsstellenberaterin zu sein, braucht mehr als das, als eine gewisse paar Tage Fortbildung oder ein paar Mal Fortbildung zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Man braucht mehr als das. Also gibt es rechtliche Sachen, die man kennen muss. Man muss auch Gefühl auch wirklich, eine gewisse Professionalität gehört einfach dazu, ja. Und auch parteiisch, also nicht zu relativieren, was Betroffene zum Beispiel erleben und so weiter. Also das sind so viele Aspekte, was eine Beraterin in einer Antidiskriminierungsstelle zu tun hat. Also die man sozusagen durch eine ehrenamtlichen Funktion als Sprecherin für Antidiskriminierung nicht machen kann.
Würden Sie uns noch mal kurz erklären, was Agabi eigentlich ist?
Ja, Agabi ist, erstmal warum kurz Agabi? Agabi ist Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Warum wir einen langen Namen haben, ist so, dass die Kommunen unterschiedlichen Bezeichnungen von ihre Beiräte haben. Einige nennen sich Ausländerbeirat noch, einige Migrationsbeirat, einige Integrationsbeirat, einige eine gewisse Mischung. Und damit das sich alles sich bei uns auch finden, weil AGAVI als Dachverband alle diesen kommunalen Beiräte in Bayern ist. Und deswegen haben wir auch einen langen Namen. Also Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Ja. Wir sind ein Sprachrohr der Migrations- und Integrationsbeiräte in Bayern, um eigentlich klar, noch besser gesagt, Sprachrohr von MigrantInnen in Bayern. Ja. Und zwar gegenüber den Landtag, die Landesinstitution, Ministerien und Parteien. Wie, genauso wie die kommunalen Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene fungieren, fungieren wir genauso auf Landesebene. Und dann haben wir noch einen Dachverband auf Bundesebene, die genauso auch so auf Bundesebene fungieren. Und das ist das Bundeszuwanderung und Integrationsrat, wo auch AGAVI als Mitglied ist und mit 6 Delegierten. Und ich bin einer davon auch. Also das heißt, die Beiräte sind von auf kommunaler Ebene bis auf Bundesebene organisiert. Das hat auch einen ganz klaren Grund. Es gibt Anliegen von MigrantInnen, kann man ja nicht nur auf kommunaler Ebene. Bildung zum Beispiel, Ländersache. Also dann, wenn ein Beirat wie München ein Thema hat in diesem Bereich, wo er natürlich auf kommunaler Ebene nicht weiterkommen kann, dann weiß er, okay, ich kann meinen Beschluss an AGAVI weitergeben. Und wir können das natürlich mit dem Kultusministerium in Bayern uns in Verbindung setzen. Oder durch unsere Vollversammlung der Delegierten auf die Beiräte der Kommunen Resolution verfassen, in dem wir die bayerische Stadtregierung auffordern, das und das zu erledigen. Genauso machen wir auch, wenn wir ein Bundesthema haben. Nehmen zum Beispiel kommunales Wahlrecht. Ja, Wahlrecht kann man auf heißt es kommunales Wahlrecht, aber kann man nicht auf kommunaler Ebene lösen. Ja. Ja. Und kann man nicht mal auf Landesebene in Regel, sondern das ist ein Bundesgesetz, weil im Bundestag entschieden werden muss, also Grundgesetzänderung, ja, damit das Menschen wie ich, die so lange hier, ich lebe hier schon seit 20 Jahren, die Steuer zahlen und so weiter, aber nicht mal mitentscheiden kann, wer in meinem Bezirk aus, also in dem Bezirk, wo ich lebe, wer im Bezirksausschuss reinkommt, die Entscheidung trifft, die mir unmittelbar betrifft, ja. Aber das kann ich nicht mal mitentscheiden, ja. Also solche Themen zum Beispiel bringt AGAVI auf Bundesebene und mit unserem Dachverband, dem Bundeszuwanderung und Integrationsrat, versuchen wir auch, da Druck auszuüben, beziehungsweise einige Ansätze voranzutragen.
Klasse, vielen Dank. Gerne. Wer noch eine Kollegin von Herrn Lieberhammer gerne kennenlernen möchte, ist die Nathalie Keller. Und zwar hatten wir Nathalie Keller in Folge 15 bei uns im Podcast zu Gast. Also Nathalie Keller ist auch bei AGAVI mit dabei. Herr Lieberhammer, mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich so spontan und wirklich sehr kurzfristig Zeit genommen haben, dass wir jetzt noch aktuell quasi über diese Ergebnisse oder einfach über das noch naheliegende NSU-Tribunal sprechen konnten. Danke für Ihre Worte und für Ihre Zeit.
Sehr gerne und danke für Ihre wichtige Arbeit und dass Sie an mich auch gedacht haben und für den Besuch hier in unserem schönen Räumlichkeiten der Agavi im Mittel hier in Nürnberg.
Danke sehr.
Danke auch.